ARD.
Wir haben insbesondere festgestellt, dass der russische Angriffskrieg gegenüber der Ukraine auch dazu führt, dass unsere Cyber- und Spionageabwehr ständig und zunehmend gefordert ist. Das heißt, es gibt auch in diesem Zusammenhang eine steigende Tendenz aus Aktivitäten aus Russland zu verzeichnen.
Das sagt Bundesinnenminister Dobrindt zur gestiegenen Bedrohungslage durch Cyberangriffe aus Russland.
In der vergangenen Nacht gab es auch wieder massive Angriffe auf die Ukraine.
NATO-Generalsekretär Rutte hat sich zur Aufrüstung des Verteidigungsbündnisses geäußert.
Es sind erneut Menschen in der Nähe von Verteilzentren im Gazastreifen ums Leben gekommen.
Und die Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde aus Israel abgeschoben. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi.
Und ich bin Karl Schreiber.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 10. Juni um 16 Uhr. Ja, wir beginnen heute im Inland und da hat heute Vormittag Bundesinnenminister Dobrindt den Verfassungsschutzbericht vorgestellt.
Genau, da ging es unter anderem um Rechts- und Linksextremismus und auch um islamistischen Terrorismus. Und Thema war auch Spionage und Sabotage aus Russland. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems schätzt für uns ein, wie groß die Gefahr aus Russland ist.
Was russische Nachrichtendienste angeht, da weiß der Verfassungsschutz von Spionage, Sabotage, Cyberattacken, Desinformationskampagnen, Vandalismus, also die ganze Palette. Auffällig ist dabei, dass Russland sogenannte Wegwerfagenten oder auch Low-Level-Agenten einsetzt, also keine knallhart ausgebildeten langjährigen Spione wie im Agentenfilm, sondern Leute, die auch mal kurzfristig online angeworben werden, um mal schnell einen Auftrag auszuführen. Zum Beispiel wird gerade ermittelt, ob Russland hinter einem Brand in einer Luftfrachtzentrale in Leipzig letztes Jahr steckt.
Dann schauen wir jetzt mal in die Ukraine. Da gab es in der vergangenen Nacht ja wieder heftige Luftangriffe.
Genau, nach ukrainischen Angaben hat Russland die Ukraine mit 315 Kampfdrohnen und 7 Raketen angegriffen. Die Angriffe wurden nach Angaben der Armee größtenteils abgewehrt. Es gab aber auch 11 Treffer. Die Städte Kiew und Odessa standen im Zentrum dieser Attacke. Einzelheiten dazu von unserem Ukraine-Korrespondenten Florian Kellermann.
In Kiew dauerte der Luftalarm über 5 Stunden. Dem Geräusch nach zu urteilen, das Kamikaze-Drohnen machen, kamen diese über mehrere Stunden in mehreren Wellen. Bis in die frühen Morgenstunden waren auch immer wieder heftige Explosionen in der Hauptstadt zu hören. In Odessa wurden unter anderem ein Wohngebäude, ein medizinisches Notfallzentrum und eine Entbindungsklinik getroffen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kommentierte auf der Nachrichtenplattform X: Die Antwort auf diese Angriffe dürfe nicht das Schweigen der Welt sein. Harter Druck auf Russland sei nötig. Die USA hätten die Macht, Russland zum Frieden zu zwingen, so Zelensky. Das russische Verteidigungsministerium meldete indes, die russische Armee habe in der Nacht 102 ukrainische Drohnen abgeschossen. Explosionen waren nach nicht bestätigten russischen Angaben unter anderem in der Stadt Jelabuga in Tatarstan zu hören, wo Russland Kamikaze-Drohnen herstellt.
Und das wollen wir jetzt noch einmal einordnen. Die Ukraine hatte ja zuletzt viele russische Flugzeuge zerstört, aber angesichts der Fülle dieser Luftangriffe auf die Ukraine kann man fast den Eindruck bekommen, dass das wenig Auswirkungen hatte.
Ja, zumindest liegt die Vermutung nahe, dass Russland seine Kapazitäten der Luftwaffe ausgebaut hat. Diese Einschätzung teilt auch unser Korrespondent Peter Sawicki heute Morgen im Deutschlandfunk.
Diesen Rückschluss könnte man ziehen, zumal es vor wenigen Tagen erst einen Bericht in der Online-Zeitung Kyiv Independent gegeben hat. Dort hat man ukrainische Geheimdienstler zitiert, wonach davor gewarnt worden ist, dass Russland demnächst oder vielleicht sogar jetzt schon in der Lage sein könnte, bis zu 70 Drohnen pro Tag zu produzieren. Das wäre in etwa eine Verdreifachung der Kapazitäten, was das angeht, im Vergleich zu früheren Zeiten. Und Russland könnte demnach bald in der Lage sein, 500 Drohnen auf einmal in die Ukraine loszuschicken, auf die Ukraine abzufeuern. Und wir sind ja derzeit eigentlich schon nah dran an diesen Zahlen, wenn wir den Angaben aus der Ukraine glauben könnten. Es gibt auch weitere Berichte, zum Beispiel im Magazin Politico, wonach China in großem Maße daran beteiligt sein soll, an dieser verschärften Produktion, dadurch, dass immer mehr Bestandteile von Drohnen aus China nach Russland gelangen. Und Sorgen bereiten der Ukraine auch die ballistischen Raketen. Da hat sich vor etwa 2 Wochen der Luftwaffensprecher Juri Ichnat dazu geäußert und hat gesagt, dass Russland die die technische Qualität der ballistischen Raketen verbessert habe, teilweise mit eigenen Störsendern, was die wertvollen Patriot-Systeme, sogar die Luftabwehrsysteme, beeinträchtigen könnte.
Und da fällt es der ukrainischen Luftabwehr nicht leicht, dagegen zu halten, analysiert Peter Sawicki.
Also die ukrainische Flugabwehr ist in jedem Fall stark herausgefordert. Das ist das, was man offiziell und was man auch inoffiziell in Hintergrundgesprächen hört. Es ist die Rede davon, oder offiziell heißt es, dass die Ukraine über etwa 7 Patriot-Systeme verfügt, um zum Beispiel diese Großangriffe gut abwehren zu können. Aber man sei da auf der Suche nach weiteren Systemen. Man hat ja zum Beispiel ein Kaufangebot an die USA unterbreitet, um 10 Systeme zu kaufen, was bisher zu keinem Erfolg geführt hat. Was neu ist, und das wäre tatsächlich eine qualitative Besserung für die Ukraine, denn sehr überraschend hat in diesen Tagen der israelische Botschafter in der Ukraine erklärt, dass Israel Patriot-Systeme an die Ukraine übergeben habe. Ohne da in Details zu gehen, aber er hat sozusagen damit aufgeräumt, dass Israel bisher die Ukraine nicht unterstützt habe. Wenn das also stimmt, dass Israel da Systeme übergeben habe an die Ukraine, wäre das natürlich eine deutliche Verbesserung der Sicherheitslage für die Ukraine. Aber es reicht für das Land sicherlich immer noch nicht.
Und dann schauen wir noch nach London. Dort war nämlich NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu Gast bei einem Think Tank und hat sich zur Aufrüstung der NATO geäußert.
Ja, und da hat er sich nicht zurückhaltend gezeigt, sondern drastische Worte gefunden. Vor allem die Luftverteidigung muss seiner Meinung nach massiv aufgerüstet werden. Das berichtet Franziska Hoppen.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in ihrer gemeinsamen Verteidigung, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London. Also einen großen Fortschritt in kurzer Zeit.
The fact is, we need a quantum leap in our collective defense.
Konkret benötige das NATO-Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung vor allem eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr, und zwar um 400%.
We need a 400% increase in air and missile defense.
Zur Erklärung sagte Rutte, dass in der Ukraine deutlich werde, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Deshalb werde die NATO den Schutzschild für ihren Luftraum verstärken. Seit Kriegsbeginn vor 3 Jahren überzieht Russland die Ukraine immer wieder mit schweren Luftangriffen. Und Rutte betonte auch:
Russia is reconstituting its forces with Chinese technology. And producing more weapons faster than we thought.
Russland frische seine Truppen mit Hilfe chinesischer Technologien auf, produziere neue Waffen schneller als gedacht. Die NATO müsse auch ihre sogenannten Unterstützungsfähigkeiten wie Logistik, Transport und medizinische Unterstützung verdoppeln. Und es seien tausende zusätzliche Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer sowie Millionen zusätzlicher Artilleriegeschosse nötig.
Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. Millions more artillery shells.
Vor wenigen Tagen hatte die NATO in Brüssel ein riesiges Aufrüstungsprogramm beschlossen, das größte seit Jahrzehnten. Rutte sagte, er erwarte, dass sich die Mitglieder beim Gipfeltreffen gegen Ende des Monats verpflichten werden, künftig 3,5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Hinzu kämen noch einmal 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für verteidigungsbezogene Ausgaben wie für den Ausbau von Brücken, Flugplätzen oder Häfen. Dieses Ziel entspricht den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der die NATO-Mitgliedstaaten gedrängt hatte, ihre Verteidigungsaufgaben auf 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Rutte betonte, Hoffnung sei keine Strategie, sondern:
We will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Man werde eine bessere NATO bilden, die stärker, fairer und, so Rutte wörtlich, tödlicher sei.
Es wurde ja schon lange darüber geredet. Jetzt hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ihren Vorschlag für ein 18. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Damit will die EU den Druck auf Russland nochmal erhöhen.
In diesem neuen Paket sind unter anderem weitere Maßnahmen gegen die russische Schattenflotte vorgesehen, mit der Russland ja die bisherigen Sanktionen umgeht. Außerdem soll der Ölpreisdeckel von $60 pro Barrel auf $45 gesenkt werden. Mehr dazu von Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen.
Im Bankensektor soll es ebenfalls weitere Einschränkungen geben. Das internationale Finanzsystem SWIFT soll für die bereits auf der Sanktionsliste stehenden russischen Banken komplett gesperrt werden. Die Liste soll um weitere 22 russische Banken ergänzt und auch auf Finanzanbieter in Drittstaaten ausgeweitet werden. Außerdem schlägt die Kommission Sanktionen für die Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor. Europäischen Unternehmen soll es komplett untersagt werden, sich dort in irgendeiner Weise noch geschäftlich einzubringen. Es werde keinen Weg zurück in die Vergangenheit geben, sagt von von der Leyen. Die Kommissionschefin fordert Russland erneut zu einer sofortigen 30-tägigen Waffenruhe ohne Vorbedingungen auf. Russland müsse mit ernsthaften Vorschlägen an den Verhandlungstisch kommen. Den Sanktionsvorschlägen müssen nun die 27 Mitgliedsländer der EU zustimmen. Über das Paket, vor allem den Ölpreisdeckel, soll auch beim G7-Gipfel in der kommenden Woche in Kanada gesprochen werden, um ihn über die EU hinaus wirksam zu machen.
Und dann schauen wir jetzt noch auf das zweite Konfliktgebiet, über das wir hier im Podcast täglich berichten, nämlich den Nahen Osten. Im Gazastreifen ist es auch heute wieder zu Gewalt gekommen. In der Nähe eines Verteilzentrums für Essen und Medikamente sind mehrere Menschen erschossen worden.
Ein Krankenhaus in der Stadt Gaza berichtet von mindestens 18 getöteten Palästinensern. Das israelische Militär meldet, es habe Warnschüsse abgegeben, weil sich Verdächtige den Soldaten genähert hätten. Das sei zwar nur 100 Meter von dem Verteilzentrum entfernt passiert, aber noch bevor die Ausgabestelle aufgemacht hat. Das Militär sagt zwar, es habe Verletzte gegeben, bestreitet aber die Zahl der Opfer.
Dann ist auf dem Mittelmeer ein Schiff abgefangen worden. Mit dem wollten Aktivistinnen und Aktivisten in den Gazastreifen fahren. Mit an Bord die schwedische Aktivistin Greta Thunberg.
Und das israelische Militär hat das Schiff abgefangen und die Menschen an Bord festgesetzt. Jetzt wurden Thunberg und andere nach Frankreich abgeschoben. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Auf einem Foto, das in den israelischen Medien kursiert, ist Greta Thunberg in einem Flugzeug zu sehen. Den Berichten zufolge hat Israel die Klimaaktivistin am Vormittag mit einem El Al-Flug nach Paris abgeschoben. Sie soll der Abschiebung zugestimmt haben. So wie drei weitere der 12 Crewmitglieder der Flottille Madeleine, die versucht hatte, nach Gaza zu fahren. Außerdem sollen sich die Aktivisten dem israelischen Verteidigungsminister Katz zufolge geweigert haben, Videos des Angriffes der Hamas-Terrororganisation vom 7. Oktober anzuschauen. Katz hatte dies angeordnet. 8 der verhafteten Aktivisten weigern sich, Berichten zufolge unterdessen Dokumente zu unterschreiben, in denen sie ihrer Abschiebung zustimmen. Sie sollen nun in einer Haftanstalt bleiben, bis ein Gericht die Ausweisung anordnet. Darunter ist auch eine deutsche Staatsbürgerin. Ein Vertreter der deutschen Botschaft in Tel Aviv sei mit ihr in Kontakt, schrieb der deutsche Botschafter Steffen Seibert auf X. Man werde den Fall verfolgen und konsularische Hilfe anbieten, so Seibert weiter.
Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Jemen. Da hat das israelische Militär offenbar den Hafen der Stadt Hodeidah angegriffen.
Die Begründung lautet, die Houthi-Miliz würde den Hafen zum Waffentransfer nutzen. Gestern Abend hatte die israelische Armee die Menschen im Jemen dazu aufgerufen, 3 Häfen zu evakuieren. Ob es bei dem Angriff Verletzte gegeben hat, ist nicht bekannt.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Karl Schreiber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.